Herzlich willkommen bei Die Gesellschafter, diegesellschafter.de, dem Podcast des Projekts von der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße wieder alle Hörer und auch die, die vielleicht neu dazugekommen sind, zu unserer kleinen Interviewsendung über Organisationen, die sich in der Gesellschaft engagieren, aber auch die Personen, die dahinter stehen. Das ist das, was wir hier besprechen wollen. Auch die Themen sollen nicht zu kurz kommen, um einfach mal zu beleuchten, was man in der Gesellschaft wirklich erreichen kann, jenseits vom Geld und anderen Zwängen und Nöten. Und das Thema heute dreht sich um das INCOTA-Netzwerk und um zu erfahren, was es damit auf sich hat und wofür das steht, begrüße ich Evelyn Bahn. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, Evelyn, was ist denn deine Rolle eigentlich beim INCOTA-Netzwerk?
Ja, ich bin Campaignerin beim INCOTA-Netzwerk, arbeite zurzeit schwerpunktmäßig zum Thema globale Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, habe aber auch schon zum Thema Arbeitsstandards in der globalen Textilindustrie gearbeitet.
Campaignerin, was heißt denn das? Genau, was macht man denn so
als Campaigner? Als Campaigner geht es in erster Linie darum, möglichst viele Menschen zu informieren, und zwar zu unseren Themen, aber auch zu mobilisieren, sich an Aktionen, an politischen Aktionen zu beteiligen und Druck auszuüben, zum einen auf politische Entscheidungsträger, aber auch auf Konzerne. Das kann im Bereich Arbeitsstandards in der Textilindustrie zum Beispiel Tchibo oder Karstadt oder Levis sein. Im Bereich globale Landwirtschaft geht es um Konzerne wie Monsanto oder Bayer, also die großen Agrokonzerne. Aber wir haben auch Kampagnen, die sich an Politiker wenden. Das kann der Bundesumweltminister beispielsweise sein.
Also verschiedene Adressaten, um mal Dinge zu bewegen. Ja, INCOTA-Netzwerk ist jetzt nicht so häufig vertreten in der öffentlichen Diskussion. Sicherlich einer bestimmten Zielgruppe gut bekannt. Was ist das INCOTA-Netzwerk? Wofür steht vor allem dieser ungewöhnliche Name?
Also erstmal ist INCOTA eine entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation. Das heißt, wir unterstützen Projekte, entwicklungspolitische Projekte im Ausland und wie gesagt machen Kampagnenarbeit hier im Inland. Der Name steht für Information, dafür steht das IN. KO steht für Koordination und TA steht für Tagung. Der Name ist schon vor langer Zeit entstanden, und zwar 1971 bei der Gründung von INCOTA.
Wo ist es gegründet worden?
INCOTA wurde in Halle an der Saale gegründet, in der ehemaligen DDR, und zwar von katholischen und evangelischen Studierenden. Die haben sich zusammengetroffen und haben gesagt, sie wollen Solidaritätsarbeit machen, außerhalb der vorgegebenen, vom Staat damals vorgegebenen Solidaritätsarbeit. Und haben angefangen, Kontakte zu knüpfen zu Gruppen in anderen sozialistischen Ländern. Das war damals Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Mosambik und Nicaragua. Und haben andere Gruppen in der ehemaligen DDR auch kontaktiert, die wiederum Kontakte in diese Länder hatten, um gemeinsam zu überlegen, was können wir machen, um die Menschen dort zu unterstützen.
Das richtig verstanden habe, du bist ja nicht in der DDR groß geworden.
Nee, ich komme aus Mainz und bin auch erst seit 5 Jahren in Berlin.
Das heißt, du hast also sozusagen den Insiderblick, weil du dort arbeitest, aber du hast nicht den Insiderblick, weil du sozusagen da die Kulturgeschichte teilst. Aber ich muss trotzdem mal fragen, also du hast gesagt, Solidaritätsarbeit neben der staatlichen Solidaritätsarbeit. Also ja. Was muss man sich vorstellen unter dieser staatlichen Solidaritätsarbeit, was könnte das gewesen, also wie muss man sich das vorstellen? War das sozusagen die offiziellen Kontakte zu den Bruderländern?
Oder? Genau, es waren die offiziellen Kontakte zu den
sozialistischen Weltgemeinschaft.
Genau, es war einfach vorgegeben. Es gab auch Austausche, die waren aber dann organisiert zwischen Leuten, die sozusagen von der Partei ausgewählt worden sind. In Kota ging es damals darum, das unabhängig zu machen und auch einfach unabhängige Informationen aus den Ländern zu bekommen. Daher auch wieder unser Name, IN für Informationen. Also wir wollten Informationen bekommen. Und TA für Tagung steht dann wiederum dafür, dass Tagungen organisiert werden sollten, wo Menschen sich austauschen, wo es zu einem Austausch kam, der frei war, der nicht vorgegeben war. Und Koordination, K.O., war dann wieder sozusagen, dass in Kota diesen Austausch, dieses Netzwerk dann auch koordiniert hat.
Mhm. So, und der Hintergrund war kirchlich. Ich meine, es ist bekannt, dass eigentlich so ein Großteil gesellschaftlicher Arbeit, die jetzt nicht vom Staat organisiert war, gab es eigentlich nur die Kirche in der DDR, die da wirklich Wesentliches bewegt hat. Inwieweit war denn dann das Inkota-Netzwerk auch direkt ein, also war das jetzt ein Teil der Kirche? Wurde das von der Kirche getragen oder waren das von vornherein, ich meine, ich kann mir schwer vorstellen, wie jetzt eine unabhängige Gruppe in der DDR gearbeitet hat?
Es waren einfach kirchliche Gruppen, wie schon gesagt, Studentengruppen, die in kirchlichen Kreisen tätig waren, aber es war jetzt nicht direkt von der Kirche gefördert. Mhm. Und man muss das auch so sehen, es waren ganz verschiedene Gruppen, die sich da zusammengetan haben. Also aus verschiedenen Regionen in der DDR, die dann auch immer wieder zusammengekommen sind, um sich auszutauschen bei ihren Tagungen.
Und die fünf Länder, die du erwähnt hast, also das ist sozusagen der, das ist auch heute noch so, dass also man damals mit Nicaragua, was war das nochmal, die Liste, Nicaragua?
Nicaragua, El Salvador, Guatemala und Vietnam und Mosambik, genau. Und wir haben bis heute diese Projektländer beibehalten.
Das heißt, es beschränkt sich auch nur auf die?
Genau, also wir haben fünf Projektpartnerländer. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Inkota dort Inkota-Projekte macht, sondern dass wir dort mit Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Das heißt, wir sind in Kontakt mit Leuten, mit Projekten und unterstützen sie dabei, diese Projekte durchzuführen in erster Linie, dass wir Finanzen für sie hier in Deutschland akquirieren. Und dann fährt auch immer unser Projektreferent einmal im Jahr dorthin, um den Projektverlauf zu diskutieren, Probleme zu diskutieren. Aber in erster Linie wird das von den Partnern dort vor Ort selbst durchgeführt.
Mhm. Vielleicht nochmal kurz zur Organisation als solcher. Also ich denke mal so nach der Wende dürfte sich dann eine deutlich eigenständigere Arbeit noch entwickelt haben. Was ist denn Inkota heutzutage jetzt mal so rein rechtlich? Ist das ein Verein oder?
Also rein rechtlich sind wir ein Verein. Wir verstehen uns aber immer noch als Netzwerk. Das heißt, die Kontakte, die es schon zu DDR-Zeiten gegeben haben, Gruppen wie die Mittelamerika-Initiative, sind weiterhin Mitgliedsgruppen in unserem Netzwerk. Und die meisten Gruppen sind momentan, glaube ich, 22. Die sind auch alle noch sind alle in der DDR angesiedelt. Das heißt, alle in den neuen Bundesländern angesiedelt. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir auch Mitglieder, also Einzelmitglieder, die jetzt nicht eine Gruppe sind, aus dem gesamten Bundesgebiet.
Was sind das jetzt für Gruppen? Wie muss man sich das vorstellen, jetzt in diesem Netzwerk organisiert sind?
Sind kleinere entwicklungspolitische Gruppen, aber auch Weltläden, sind Kirchengemeinden mit dabei.
Weltläden sind was?
Weltläden sind Initiativen, kleinere Läden, die Produkte aus dem fairen Handel verkaufen. Okay. Und in der Regel werden diese Weltläden ehrenamtlich getragen. Es besteht also immer eine Weltladengruppe drumherum, die dann auch immer wieder Themen von uns aufgreifen, also unsere Kampagnenthemen dann in ihrer Region bekannter machen.
Das heißt, also das heißt, Inkota setzt sich schon immer aus diesen Gruppen zusammen oder ist das im Fluss? Gibt es da irgendwie?
Nee, es kommen auch immer wieder neue Gruppen hinzu. Mhm. Es gibt auch Gruppen, die sagen, sie können sich kapazitätenmäßig nicht stärker in das Netzwerk einbringen. Von dem her sehen sie auch nicht den Grund, weiter Mitglied zu sein. Aber es ist schon so, dass die Anzahl der Gruppen in den letzten Jahren auch gestiegen ist.
Das heißt, für diese Gruppen ist die Mitgliedschaft in dem Netzwerk insofern hilfreich, als dass, wenn sie auch nur selber einen sehr kleinen Fokus haben, sozusagen auf eine bestimmte Sache, dann über das Inkota-Netzwerk profitieren von den Kontakten, die schon existieren.
Sie profitieren von den Kontakten. Es ist für die Gruppen ist es attraktiv, weil sie von uns inhaltlich unterstützt werden. Zum Beispiel, wenn der Weltladen Bautzen sagt, sie wollen eine Infoveranstaltung machen zum Thema grüne Gentechnik, dann wissen sie, sie können sich an das Inkota-Netzwerk wenden und wir schicken einen Referenten hin. Wir haben Materialien, die sie verwenden können. Ein Beispiel war zum Beispiel der G8-Gipfel 2007. Da haben viele Gruppen gesagt, sie würden eigentlich gerne was zu machen, wussten aber nicht so genau was, waren sich auch unsicher, kommt das zu Gewalt, wie kann man sich überhaupt in diese Proteste mit einklinken? Und Inkota hat dann die Gruppen gebündelt und hat gesagt, lasst uns da was zusammen machen. Und wir sind dann mit 80 Leuten zum G8-Gipfel gefahren. Mhm. Also bei solchen Aktionen sind die Gruppen mit dabei, aber sie nutzen auch einfach unser Angebot an Informationen, an Expertise. Und einmal im Jahr gibt es die Inkota Herbsttagung, das ist beibehalten worden, schon aus Gründungszeiten, dass es regelmäßige Tagungen gibt, wo man sich austauschen kann. Und die Inkota Herbsttagung findet einmal im Jahr statt zu einem thematischen Schwerpunkt. In diesem Jahr geht es um Solidarität. Mhm. Im letzten Jahr ging es um Klima. Und da kommen auch die verschiedenen Vertreter oder einzelne Mitglieder der Mitgliedsgruppen.
Es geht um Solidarität. Was heißt das? Es geht um Solidarität. Klingt so ein bisschen allgemein.
Bei der Tagung wird es verschiedene Workshops geben, die sich nochmal mit der Frage beschäftigen, was verstehen wir heute unter Solidarität? Machen wir Solidaritätsarbeit in unserer alltäglichen Arbeit? Was haben wir aber auch damals unter Solidarität verstanden? Das wird für mich auch nochmal ganz spannend.
Das ist sozusagen so ein bisschen so ein Revival-Thema, dass man da zurück zu den Wurzeln marschiert und gesagt hat, wir machen hier Solidaritätsarbeit und jetzt wird das neu definiert.
Kann man sich das so vorstellen? Einfach auch nochmal so, um zu schauen, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Also Inkota wurde gegründet aus der Ambition heraus zu sagen, wir wollen unabhängige Solidaritätsarbeit machen. Und so eine Tagung kann dann auch dazu beitragen, dass man sich nochmal darüber austauscht, was ist in den letzten 35 Jahren passiert und wie sieht unsere Solidaritätsarbeit heute aus? Welche Formen gibt es? Wie muss sie sich entwickeln? Es werden auch Vertreter von unseren Partnerorganisationen aus Zentralamerika dabei sein, die dann eventuell auch nochmal reinbringen können, was wäre denn für sie eine Solidaritätsaktion oder was verstehen Sie unter Solidarität?
Mhm. 1971, 2009, da ist ja schon eine Menge passiert. Was sind denn so die Ergebnisse gewesen, die jetzt diese Solidaritätsarbeit über die Zeit gebracht hat? Also was hat sich in den Ländern geändert oder was hat sich in dem Verhältnis jetzt von Deutschland zu diesen Ländern konkret geändert? Kann man das irgendwie mal zusammenfassen?
Ich glaube, das ist jetzt schwierig. Das müsste man wahrscheinlich an einzelnen Themen an einzelnen Ländern kann man das jetzt, glaube ich, nicht
Beispiele
so
werden vielleicht einfach mal ganz gut
über den Haufen.
Also du hast zum Beispiel jetzt diese Weltläden erwähnt mit dem fairen Handel. Fairer Handel ist zum Beispiel für mich eins dieser Phänomene, die auch ganz stark mit Nicaragua, Kaffeeproduktion und dann halt so Kaffeehandel verbunden ist. Kann man das so als Beispiel?
Also ich glaube, wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, dann ist, glaube ich, das Ergebnis von der Solidaritätsarbeit erstmal, dass ein Bewusstsein geschaffen worden ist in Deutschland oder im weitesten Sinne dann auch in anderen Ländern in Europa darüber, wie unser Konsumverhalten sich auswirkt auf die Menschen in den Ländern des Südens und dann exemplarisch an Nicaragua oder Guatemala. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Umsatzzahlen beispielsweise vom Verkauf von fairen Produkten entwickelt hat, dann kann man schon sagen, dass nicht nur ein Bewusstsein geschaffen worden ist, sondern dass bei vielen Menschen auch Veränderungen in ihrem Konsumverhalten bewirkt werden konnten.
Wie hat er sich denn entwickelt?
Ich habe jetzt keine Zahlen hier parat dabei. Naja,
also aus dem Bauch heraus. Ich meine, ist es so ein bisschen besser geworden oder hat es da eine Revolution gegeben, dass man sagen kann, fairer Handel ist jetzt heutzutage schon der Standard und man kauft schon gar nichts anderes mehr? Soweit ist es nicht gekommen.
Soweit ist es nicht gekommen, aber jetzt nochmal so ein Beispiel ist jetzt, der faire Handel ist nicht mehr nur in den Weltläden, was mit Sicherheit nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen erreicht hat und was eine Nische war, sondern seit ein paar Jahren ist der Welt, sind Produkte des fairen Handels auch im alltäglichen Supermarkt zu finden. Das kann man kritisch diskutieren, inwieweit das Greenwashing ist von den Unternehmen selbst. Aber was es zeigt, ist einfach, dass es von den Konsumenten eine Nachfrage gibt nach solchen Produkten. Mhm. Ich habe aber jetzt, wie gesagt, keine Zahlen parat, die sagen.
Ja, aber man sieht das ja auch. Ich meine, es gibt erstmal gibt es ja so ohnehin diesen Trend zu Ökoläden, Ökosupermärkte mit möglichst natürlich produzierten Produkten. Das hat natürlich schon mal so seinen eigenen Zug gerade in der Gesellschaft. Ist ja auch klar, ich meine, hat ja auch was mit Gesundheit zu tun. Aber man sieht ja dann auch im Regal eben auch, fairer Handel spielt da auch eine Rolle. Also so, du hast gerade so einen schönen Begriff genannt, Greenwashing. Also was du damit meinst, ist wahrscheinlich so, dass
wenn Lidl ja irgendwie ein Regal mit fair gehandelten Produkten hat, ansonsten Arbeiter massiv ausbeutet, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch einfach bei der Produktion ihrer Non-Food-Artikeln massiv Druck ausübt auf Lieferanten, dann ist das für mich Greenwashing, weil es geht Lidl nicht wirklich darum, Einkaufspraktiken zu ändern, sondern zu sagen, schaut Leute, wir haben hier fair gehandelte Produkte im Regal, so böse sind wir nicht. Und es gibt bestimmt Leute, die fallen darauf rein. Aber das ist halt was, wo wir sagen, okay, hier wird's schwierig. Also das kann nicht sein, dass irgendwie 99% der Produkte im Laden unfair gehandelt worden sind und dann sagt man, aber böse sind wir nicht, weil wir haben irgendwie 1% fair gehandelte Produkte im Regal.
Bleiben wir nochmal, man hat es ja auch schon gesagt, also Arbeitsbedingungen in diesen Ländern ist eins der großen Themen von Inkota. Wenn wir jetzt gerade mal bei diesem Aspekt fairer Handel bleiben, dann geht es ja im Prinzip genau, also nein, unter anderem darum, es geht natürlich auch darum, fair im Sinne von faire Preise zu zahlen. Aber es geht ja auch in diesem Programm darum, bestimmte Arbeitsbedingungen auch sicherzustellen, oder?
Genau. Es geht nicht nur darum, faire Preise zu bezahlen, sondern es geht darum, internationale Arbeitsstandards einzuhalten. Also wenn H&M sagt, sie produzieren T-Shirts in Bangladesch, dann machen sie das ja nicht in einer H&M-Fabrik in Bangladesch, sondern sie vergeben den Auftrag an einen Produzenten in Bangladesch. Und wir sagen, H&M ist trotzdem dafür verantwortlich, dass internationale Arbeitsstandards eingehalten werden. Und dazu gehört sowohl, dass faire existenzsichernde Löhne bezahlt werden. Es geht darum, dass Kinderarbeit nicht passiert. Es geht darum, dass Gewerkschaftsfreiheit eingehalten wird, beziehungsweise das Recht besteht auf Versammlungs- und Freiheit und Tarifverhandlungen. Dass Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten werden. Also es gibt einen ganzen Katalog an Kriterien, die wichtig sind.
Was für internationale Standards sind das? Ich meine, auf welcher internationalen Ebene sind die festgelegt worden?
Es gibt die ILO-Kernarbeitsnormen. Die ILO ist die internationale Arbeitsorganisation. Mhm. Da haben sich Staaten verpflichtet, dass in ihren Ländern diese bestimmten Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Wir als NGO und Inkota als Teil der internationalen Clean Clothes Campaign, wir gehen sogar noch ein bisschen weiter als diese ILO-Kernarbeitsnormen. Als Beispiel ist zum Beispiel Löhne. ILO-Kernarbeitsnormen fordern, dass Arbeiter den gesetzlichen Mindestlohn bezahlen. Mhm. Das haben dann verschiedene Staaten unterzeichnet. Wir sagen aber, gesetzlicher Mindestlohn kann sein, dass der in bestimmten Ländern überhaupt nicht zum Überleben reicht, dass der gesetzliche Mindestlohn seit 20 Jahren nicht erhöht worden ist, wie das zum Beispiel lange Zeit jetzt in Bangladesch der Fall war, und sagen, Unternehmen müssen gewährleisten, dass die Produzenten von ihren Produkten einen existenzsichernden Lohn bezahlen, also einen Lohn von denen die Arbeiterinnen auch leben können.
Aber wer legt das fest?
Also was ein existenzsichernder Lohn ist?
Naja, was und, das ist ja, aber ja. Ist schwer zu sagen, nicht wahr? Was braucht man wirklich?
Da kommt dann wieder die Frage der Solidarität und des Netzwerksgedanken hinzu. Also in Kota arbeitet oder thematisiert dieses Thema Arbeitsstandards im Rahmen der Clean Clothes Campaign. Und die Clean Clothes Campaign ist in Europa ein Netzwerk von über 200 NGOs, Gewerkschaften, die wiederum mit NGOs und Gewerkschaften in den Produktionsländern arbeiten. Und unsere Informationen beruhen darauf, was beispielsweise eine Gewerkschaft in Bangladesch berechnet, was ein existenzsichernder Lohn ist. Dafür gibt es jetzt keine Grundformel, weil es einfach in jedem Land anders ist. Aber man muss sich halt anschauen, was kostet Reis in einem Land, was kostet es, die Kinder zur Schule zu schicken, was kostet es, ein Haus zu haben oder instand zu halten. Und wir sagen, es muss so viel verdient werden, wenn eine Näherin zum Beispiel in der Fabrik arbeitet, dass sie ihre Kinder 3 Mahlzeiten am Tag geben kann, plus ihre Kinder in die Schule schicken kann, Kleidung kaufen kann.
Das heißt, im Rahmen dieses internationalen Netzwerks werden solche Informationen überhaupt erstmal erzeugt? Oder man
vermittelt,
hinterfragt, vermittelt, wie auch immer, auf jeden Fall gesammelt und dann quasi als Standard, als wünschenswerter Standard angesehen und das wird dann den Firmen gegenüber kommuniziert, dass man das doch gerne mal so hätte. Und wie finden die das so? Also du hast jetzt zum Beispiel H&M als Beispiel genannt. Ist H&M jetzt besonders, ist das jetzt irgendwie so ein Beispiel von jemandem, der da ein Problem hatte und jetzt ganz geläutert über die Welt schreitet? Oder ist das noch ein Unternehmen, was ihr eher im Auge habt?
Es ist, ja, wir haben H&M auch immer noch im Auge. Es gibt da, oder wir haben verschiedene Ansätze. Zum einen geht es uns darum, in ganz bestimmten Fabriken die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und zwar läuft es über das Prinzip der sogenannten Eilaktion. Das heißt, wenn es zu Arbeitsrechtsverletzungen in einer bestimmten Fabrik kommt, in einem Produktionsland, kontaktiert uns eine Gewerkschaft oder eine NGO und sagt, in der Fabrik Basic Apparels wurden Gewerkschafter entlassen, die höhere Löhne gefördert haben. Wir haben herausgefunden, dass in dieser Fabrik zum Beispiel Aldi produziert hat. Und wir bekommen diese Informationen, wir bekommen die Hintergrundinformationen, wir bekommen eventuell ein Label, was beweist, dass dort produziert worden ist und gehen dann auf die Unternehmen zu.
Also ein Label, so ein Sticker.
So ein kleiner Sticker, der im T-Shirt war oder eine Produktionsnummer, die darauf hinweisen lässt, welches Unternehmen dort produziert hat. Wir gehen dann auf die Unternehmen zu und sagen, uns liegen Informationen vor, dass bei ihren Zulieferern in Bangladesch in der Fabrik XY zu Arbeitsrechtsverletzungen gekommen ist. Wir fordern sie auf, diesen nachzugehen, sich mit den lokalen Partnern, also mit den Gewerkschaften vor Ort in Kontakt zu setzen, um eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Jetzt reagieren Unternehmen unterschiedlich auf solche Briefe von uns. In der Regel erfolgen solche Anfragen erstmal in Briefen oder in E-Mails. Es gibt Unternehmen, die ignorieren uns. Es gibt Unternehmen, die streiten alles ab. Aber es gibt auch Unternehmen, die dann wirklich der Sache nachgehen, versuchen dort zu vermitteln beziehungsweise sich dafür einzusetzen, auch dann vor Ort, dass Arbeiter wieder eingestellt werden. Sind sie ja nicht kooperativ, gehen wir in die Öffentlichkeit. Das ist auch immer das, was wir den Unternehmen sagen. Wir kontaktieren sie jetzt zuerst und geben ihnen die Chance zu reagieren. Aber wir behalten uns das vor, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und in die Öffentlichkeit gehen heißt dann, wir nutzen unser Netzwerk, kontaktieren möglichst viele Leute über unsere E-Mail-Newsletter und fordern sie auf, Protestbriefe an das entsprechende Unternehmen zu schreiben. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass je mehr Protestbriefe an die Unternehmen kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch reagieren und sich einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern in der jeweiligen Fabrik. Das funktioniert insbesondere gut bei Unternehmen, die ein Image verkaufen wollen und eine hohe Marke haben. Also zum Beispiel H&M ist jedem bekannt, Adidas ist jedem bekannt. Diese Unternehmen haben einfach Angst davor, dass ihr Image befleckt wird, dass der Lifestyle, den sie uns vermitteln wollen, zum Beispiel Adidas sagt uns, tragt unsere Turnschuhe und ihr habt ein fröhlicheres, sportliches, fesches Leben. Und sie haben Angst davor, dass wir dem gegenüberstellen, aber die Leute, die diese Turnschuhe produziert haben, die können sich nichts zu essen leisten, denen ihre Kinder können nicht zur Schule gehen und die werden auch noch misshandelt in der Fabrik, wo sie die Turnschuhe herstellen müssen. Das wollen die Unternehmen mit allen Mitteln verhindern und werden dann im besten Fall aktiv. Das ist so ein bisschen, das sind so die Kanäle, wie diese Zusammenarbeit funktioniert.
Was sind denn, bleiben wir nochmal bei dem Thema. Also gerade diese Textilproduktion ist ja auch jetzt sozusagen nochmal im allgemeinen Bereich Arbeitsproduktionsbedingungen auch gerade so ein Schwerpunkt. Ja, also was hast du gesagt? Clean Clothes Campaign, das ist dann eben nicht nur in Kota, sondern das ist, was ist das für ein Verbund, so ein weltweiter Verbund?
Europäischer Verbund, in Deutschland sind das 19 Organisationen. Und die Clean Clothes Campaign gibt es aber in, ich glaube, 13 europäischen Ländern momentan.
Okay, aber das ist sozusagen ein Schwerpunkt.
Ja.
Und was sind jetzt sozusagen, du hast ja schon angerissen, aber ich würde es ganz gerne mal vertiefen, dass man sich das auch mal vorstellt. Also was ist denn das Problem in diesen Fabriken? Also was sind so die gängigen Missstände, die dort beklagt werden?
Also die meisten Fälle, die uns erreichen, da geht es um nicht gezahlte oder zu wenig gezahlte Löhne. Ein massives Problem ist die Einschränkung von Gewerkschaftsfreiheit. Mhm. Das geht so ein bisschen einher. Also es ist natürlich schon so, dass als erstes versuchen die Fabrikbesitzer immer die Gewerkschaftsfreiheit einzuschränken. Also wenn sie merken, es stimmt was nicht in der Fabrik, wollen zum einen bestimmte Arbeiter dagegen angehen, gründen eine Gewerkschaft und werden dann dementsprechend entlassen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr großes Problem.
In allen Ländern, in denen ihr aktiv seid?
Ja, ich würde da jetzt keine Unterschiede machen. Mhm. Dann Überstunden ist ein massives Problem. Also dass die Überstunden nicht bezahlt werden, dass es Überstunden bis spät in die Nacht gehen. Es hat häufig was damit zu tun, wann ein Unternehmen hier, also zum Beispiel H&M sagt, sie bringen eine neue Kollektion raus, brauchen sie zum 1. Mai 50.000 T-Shirts. Je nachdem, wann der Auftrag platziert worden ist, geraten die Arbeiter unter Druck, diese Deadline einzuhalten. Und dann heißt es, okay, ihr müsst Überstunden leisten, ansonsten werdet ihr gefeuert. Und es gibt einfach ein Heer an Arbeiterinnen. Das heißt, die Arbeiterinnen sind austauschbar.
Ja. Ja.
Wer aufmuckt, fliegt raus und vor der Tür stehen eigentlich schon die nächsten Männer und Frauen, die gerne in der Fabrik arbeiten wollen.
Nicht, weil es so tolle Bedingungen sind, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, überhaupt ein Einkommen zu sichern.
Genau, also weil es darum geht, also viele arbeiten, gehen in die Stadt, um zu arbeiten, kommen vom Land und schicken Geld dann nach Hause zu ihren Familien. Sie haben auf jeden Fall die Hoffnung, dass sich ihre Lebenssituation verbessert. In gewisser Weise ist es natürlich auch für viele Frauen das erste Mal, dass sie selbstständig ein Einkommen haben. Also das muss man auch so sehen, dass für viele Frauen auch ein kleiner Schritt von Unabhängigkeit bedeutet. Aber da muss man natürlich immer schauen, was ist da der Trade-off? Also, oder was ist die Kehrseite der Medaille? Von zu Hause weggehen, sein eigenes Geld verdienen, in die Stadt gehen, was für viele erstmal sich spannend und aufregend anhört. Dann aber zu merken, ja, man hat eigentlich gar nichts von seinem Leben, weil man eigentlich nur noch arbeitet und dann zu einem Lohn, wo man sich irgendwie kein richtiges Haus oder keine Wohnung leisten kann.
Es war jetzt auch, zumindest in den Medien, die ich konsumiert habe, viel darüber zu lesen und zu hören, dass auch die Arbeitsproduktionsbedingungen selber jetzt, was die gesundheitlichen Aspekte betrifft, ein großes Thema sind. Habt ihr damit auch zu tun?
haben wir immer wieder. Das fängt zum einen an beim Baumwollanbau. Also irgendwo müssen die Stoffe herkommen. Da gibt es einen massiven Einsatz von Pestiziden, Insektiziden. Der nächste Schritt ist das Färben. Also die Menschen, die Stoffe färben, sind ständig Chemikalien ausgesetzt. Es gibt, werden Sicherheitsvorschriften, wie wir sie hier in Deutschland oder in Europa kennen, werden in Indien, in Pakistan einfach überhaupt nicht eingehalten. Kontrolliert schon gar nicht. Es kommt aber auch eigentlich näher. Also wir haben, ich meine jetzt geografisch, wir hatten jetzt gerade einen Fall in der Türkei, wo es darum ging, dass Jeans mit Sandstrahlen gebleicht werden sollten.
Um diesen Washed-Out-Look zu erzeugen.
Damit wir das Gefühl haben, wir kaufen eine Jeans und die sieht schon getragen aus, was gerade hip und modern ist. Wurde bei diesen Sandstrahlbehandlungen der Jeans werden Partikel freigesetzt, die sich in der Lunge der Arbeiter festsetzen, die Lungen vernarben. Das war jetzt bekannt geworden, gerade in jüngster Zeit in der Türkei, wo ein paar Dutzend Männer schon gestorben sind, die in diesen Klitschen gearbeitet haben.
Weil das auch nicht behandelt werden kann. Also selbst wenn es auffällt, habe ich gelesen, ist es auch überhaupt nicht mehr heilbar, sondern sind im Prinzip
also Tod sie haben geweiht. Genau, sie haben einfach monatelang Lungenprobleme, können immer schlechter atmen, müssen ein Beatmungssystem, Beatmungsgerät verwenden, bis es einfach irgendwann gar nicht mehr geht. Und es sind junge Männer, 20 bis 30 Jahre alt, die in kleinen Klitschen gearbeitet haben, um die Jeans zu bleichen. Was wir momentan nicht haben, sind die Informationen, welche Unternehmen, größeren Markenunternehmen, dieses Verfahren verwendet haben, diese Sandstrahlverfahren. Wir konnten es momentan noch nicht ganz bestimmten Marken zuordnen. Mhm. Ist jetzt gerade in der Türkei und in der Presse erstmal bekannt geworden, aber das sind so Fälle, an denen wir auch dran sind, wo wir auch in Kontakt sind mit der Gewerkschaft
vor Ort. Obwohl die Türkei ja eigentlich gar nicht so eure Zielgruppe ist.
Für Inkota meinst du ganz konkret?
Ja, ja.
Genau, das ist richtig. Aber jetzt gerade im Bereich der Kampagne für saubere Kleidung arbeiten wir nicht nur zu unseren Projektländern, wo wir Auslandsprojekte haben. Also da arbeiten wir schon übergreifend. Haben wir jetzt keine, also wir unterstützen jetzt keine Gewerkschaft in der Türkei finanziell, sondern wirklich einfach nur über solche Aktionen. Die richten sich an uns, sagen, wir haben hier ein Problem mit der und der Fabrik, könnt ihr ein Unternehmen kontaktieren. Mhm. Und genau. Ja.
Das heißt, es gibt im Prinzip schon ein globales Tätigkeitsfeld, weil die Probleme ja letzten Endes sich auch genauso globalisieren wie die Wirtschaft. Ihr habt bloß euren Fokus in diesen traditionellen Ländern. Also das ist da, wo dann konkrete Projektbeziehungen existieren.
Genau, ja. Ja.
Und was sind denn das jetzt für Projektbeziehungen? Also wenn diese Probleme, also haben wir jetzt so zwei, drei konkrete arbeitsrechtliche Probleme oder arbeitsbezogene Probleme genannt. Was für Projekte hat jetzt Inkota da am Wickel, die das anders machen?
Also bei den Projekten, die wir in Zentralamerika, in Afrika und Vietnam unterstützen oder in Mosambik und Vietnam. Mhm. Das sind in erster Linie Projekte, wo es um die Förderung kleinbäuerlicher Strukturen geht. Mhm. Da geht es darum, mit Kleinbauern Projekte zu machen, wie sie nachhaltige Landwirtschaft betreiben können. Wir haben ein Projekt in El Salvador, das Bürgerinnennetzwerk gegen Gentechnik. Da haben sich verschiedene Gruppen zusammengeschlossen, um gegen die Verbreitung von Gentechnik in El Salvador vorzugehen. Wir haben aber auch in Mosambik gerade ein Projekt, wo es um die Aufklärung von Jugendlichen geht über die Gefahren von HIV und AIDS. Also das umfasst schon nochmal eine weitere Spanne an Themen,
die noch weiter als jetzt reine Arbeitsbedingungen sozusagen.
Genau. Mhm. Es geht zum Beispiel auch darum, Frauen Lesen und Schreiben beizubringen in bestimmten Ländern, also wo es um Bildungsprojekte geht. Mhm. Aber ein Schwerpunkt liegt wirklich auf Projekten, wo es um kleinbäuerliche Landwirtschaft geht.
Und wie ist das dann organisiert? Also ist es dann wirklich das Inkota-Netzwerk, was diese Projekte betreibt, oder sind das einfach Projekte, die von sich aus entstehen und die dann nur gefördert werden oder mit denen man einen Informationsbezug hat?
Genau, also es ist nicht so, dass das Inkota-Projekte sind, die wir dort betreiben. Also wir fahren da nicht hin und sagen, wir machen jetzt ein Projekt, sondern wir haben Kontakte schon zum Teil aus DDR-Zeiten mit Organisationen dort vor Ort. Die sagen, wir wollen in unserer Region Kleinbauern darüber informieren, wie sie nachhaltig Bananen anbauen können. Und sie besprechen ihre Projektidee mit unseren Projektreferenten. Und unsere Projektreferenten schauen sich das vor Ort an, sprechen dort mit den Menschen, machen eine Analyse, ob so ein Projekt sinnvoll ist. Und wenn sie das für gut heißen, kommen sie wieder zurück nach Deutschland und suchen Fördermittel für diese Projekte. Schreiben Anträge, dass diese Projekte gefördert werden können, und fahren dann regelmäßig in die Projektländer, um die sich wieder anzuschauen.
Mhm. Wie viele Projekte sind das so? Wie muss man sich das so vorstellen?
Unser Schwerpunktland ist Nicaragua. Dort haben wir 4 Projekte, und dann haben wir in El Salvador und Guatemala jeweils 2. In Mosambik haben wir momentan 1 Projekt, und in Vietnam haben wir auch 1 Projekt.
Mhm. Also vergleichsweise wenig, oder sind das dann groß angelegte Projekte? Wie muss man sich das?
Nee, also es wird eher im Gegenteil sagen, dass Inkota im Gegensatz zu den großen Hilfsnetzwerken, also Brot für die Welt oder Miserior, eher kleinere Projekte unterstützt. Mhm. Auch Projekte, die jetzt solche zivilgesellschaftlichen Gruppen sind, wie zum Beispiel das Bürgerinnennetzwerk gegen Gentechnik in El Salvador. Also das ist jetzt keine typische NGO, sondern es ist eine Aktionsgruppe, die wir dort unterstützen. Mhm. Also Inkota hat schon ein Interesse daran, soziale Bewegungen auch zu fördern, also so ein bisschen Basisgruppenarbeit auch vor Ort zu arbeiten, weil Basisgruppenarbeit ja auch das ist, wie sich unser Netzwerk hier in Deutschland zusammensetzt.
Im Zusammenhang mit dem Projekt Die Gesellschafter gibt es ja auch eine Berührung, das will ich mal hier kurz einbringen. Das ist wie so häufig die Filmpartnerschaft im Rahmen des Filmfestivals von Die Gesellschafter. Die gibt es jetzt bei dem aktuellen Übermacht-Filmfestival in Form einer Partnerschaft für den Film, jetzt habe ich ganz vergessen.
Monsanto mit Gift und Gen.
Genau. Da ist konkret der Name genannt. Da geht es halt um die berüchtigte Unternehmung Monsanto aus den USA. Da geht es um Gentechnik, aber es gab schon mal eine Filmpartnerschaft im Rahmen des Festivals.
Wir haben beim ersten Filmfestival über Arbeiten den Film China Blue begleitet. Begleitet heißt, dass wir in, ich glaube, über 60 Städten im Anschluss an die Filmpräsentation mit Referenten in den Kinos waren, mit
also
den
schon
Leuten.
In den meisten sozusagen.
Ja, also gerade im ersten Jahr waren wir schon in wirklich vielen Städten mit dabei. Haben mit den Besuchern des Films diskutiert darüber, was können sie machen.
Warst du da auch mit dabei?
Da war ich auch mit dabei, genau.
Wie war das so?
Es war spannend, und vor allem haben wir selten Veranstaltungen, wo erstens so viele Leute kommen und so interessiert nach einem 90-minütigen Film noch sitzen bleiben und diskutieren wollen.
Wie voll war es da so? Also
kam immer auf die Kinos an, aber ich würde sagen, im Durchschnitt hatten wir bestimmt 80 Zuschauer.
Mhm. Von denen dann die meisten auch blieben und an der Diskussion noch teilgenommen haben.
Genau. Und das war schon beeindruckend, weil viele Leute, man hatte so das Gefühl, sie sehen den Film und sind dann erstmal so baff, erschrocken, und vor allem kam bei vielen die Frage, okay, was soll ich jetzt tun? Also der Film zeigt das Leben oder die ersten Wochen, Monate von einem chinesischen Mädchen, die ist, glaube ich, gerade 15, und fängt an, in einer Jeansfabrik zu arbeiten. Sie kommt vom Land, kommt in der Fabrik an, hat auch so diesen Traum von einem besseren Leben, will Geld zu ihrer Familie schicken und kriegt dann diesen Alltag mit in der Fabrik, also diese massiven Überstunden. Den ersten Monat bekommt sie überhaupt kein Gehalt, weil der Fabrikbesitzer sagt, sozusagen wie so eine Art Kaution, kriegt sie erst, wenn sie wieder aufhört zu arbeiten. Sie will über das chinesische Neujahrsfest zu ihrer Familie fahren, hat sie jetzt nicht genug Geld und muss dann in der Stadt bleiben. Es gibt eine Szene, die viele Leute immer beeindrucken und fragen, kann es wirklich sein? Und wir haben mit Partnern gesprochen, die sagen, ja, das passiert schon mal. Da haben sich die Näherinnen, damit sie nicht einschlafen am Arbeitsplatz, Wäscheklammern über ihre Augenbrauen geklemmt, damit die Augen nicht zufallen. Und das ist so ein sehr eindrückliches Bild in diesem Film, wie fertig, wie übermüdet die Arbeiterinnen sind und trotzdem immer weitermachen, zum Teil dann auch krank werden. Die Arbeiter versuchen auch irgendwann zu streiken und bessere Arbeitsbedingungen einzufordern, scheitern dann aber relativ schnell auch daran, weil sie einfach vom Fabrikmanagement so schlecht behandelt werden und die gehen da überhaupt nicht drauf ein. So, und dann war es bei dem Filmfestival wirklich so, dass nach dem Film die Leute erstmal wissen wollten, kann das sein, ist das wirklich so? Und da hatten wir dann wirklich auch die Möglichkeit, nochmal aufzuzeigen, das ist jetzt nicht ein einmaliges Beispiel oder ist ein fiktiver Film, sondern wir wissen, das passiert jeden Tag in hunderten Fabriken. Wir konnten konkrete Beispiele zeigen, wo auch deutsche Unternehmen involviert waren und hatten die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, was könnt ihr jetzt tun? Also ihr könnt Protestbriefe schreiben, als Konsumentin habt ihr die Möglichkeit, Druck auszuüben. Wir sprechen immer von der Macht der Konsumentin. Wir haben dann auch Petitionen gleich im Kino verteilt, wenn wir einen aktuellen Fall hatten, die wir viele Leute unterschrieben haben. Und im Nachgang an die Filmvorführung haben sich dann auch viele eingetragen in unsere Verteiler, haben gesagt, ja, da wollen wir mitmachen. Wenn ihr Fälle habt, informiert uns darüber. Und für den Kota war dieses Filmfestival einfach eine tolle Gelegenheit, sehr, sehr viele Menschen zu erreichen. Und deshalb haben wir dann dieses Jahr auch gesagt, zum Film Monsanto Mitgiftung gehen, sind wir gerne dabei und werden wieder Vorträge im Anschluss halten, beziehungsweise mit den Zuschauern diskutieren.
Ist schon klar, in wie vielen Städten ihr dann auch aktiv sein werdet?
Ganz klar ist es jetzt noch nicht. Wir versuchen, in möglichst vielen Städten mit dabei zu sein. Wir waren jetzt bei 12 Städten in den letzten Wochen bereits da, also in Berlin, in Hamburg, in Mannheim, Heidelberg, noch zig andere Städte.
Und war es da ähnlich?
Ähnlich, ja. Wobei ich sagen muss, der Film China Blue war schon ein Film, viele Leute haben auch immer gefragt, war das gespielt oder war das eine Dokumentation? Und es war tatsächlich eine Dokumentation. Ich bin vor 2 Jahren dann auch mit Mika X. Pellet, der Regisseur von dem Film, auf Rundreise gewesen. Das war auch nochmal toll, weil er genau erzählen konnte, wie er in die Fabrik reingekommen ist, wie er diesen Dokumentarfilm gedreht hat. Und trotzdem hat Mika Pellet den Film so geschickt geschnitten, dass es richtig spannend war und man fast das Gefühl hatte, es ist ein Spielfilm und es ist kann gar nicht sein, dass das wirklich so passiert sein kann. War es aber. Während bei Monsanto die Leute sich schon wirklich für dieses Thema interessieren müssen, eventuell sich schon mal mit Gentechnik beschäftigt haben müssen, weil schon zum Teil ein bisschen schwerer ist. Also es wird mit sehr vielen Fachwörtern hantiert. Und er schneidet ganz viele Themenbereiche an, wo Monsanto sozusagen Dreck am Stecken hat, sei es jetzt irgendwie die Frage, wie sich Gentechnik gesundheitlich auswirkt auf den Menschen, dann geht's lange darum, wie Monsanto Lobbyarbeit ausübt, also die Frage, eigene Mitarbeiter in US-Behörden einschleusen, Kontakte haben, also Lobbyarbeit, Kontakte haben zu zu Politikern, um Gesetze durchzudrücken, die Gentechnik vereinfachen. Dann geht es aber auch um die Frage, und das ist dann für uns besonders spannend, wie sich Gentechnik auf Kleinmolchlandwirtschaft auswirkt. Also es ist sehr viel breiter und ein bisschen schwerer zu folgen jetzt als Schweinablut. Mhm.
Aber na gut, ich meine, werden wir nochmal konkreter nochmal bei dem Thema. Also Monsanto sagt sicherlich einigen was, aber sicherlich auch nicht jedem. Mhm. Vielleicht jetzt mal ohne die Fachbegriffe, die der Film so ins Feld führt. Ja. Was ist das Problem mit dem Unternehmen? Und was ist das Problem mit der Gentechnik an der Stelle? Warum betrifft euch das auch in der Arbeit?
Monsanto ist der größte Agrarkonzern, vertreibt Saatgut, aber auch Pestizide, Insektizide, ist massiv an der Forschung, in der Forschung involviert, wie Gentechnik verwendet werden kann. Ist einfach ein Konzern, der in dem Agrarsektor ganz stark drin ist. Und
aber nach Eigenwerbung alles zum Segen der Menschheit und
genau, Monsanto wirbt damit, dass sie den Hunger auf der Welt bekämpfen werden. Da haben sie groß Werbung gemacht, gerade im vergangenen Jahr, wo die Hungerkrise so sichtbar wurde.
Durch die hohen Preise.
Durch die hohen Preise, durch die Hungerrevolten und einfach die Zahlen, die auf dem Tisch liegen, dass die Zahl der Hungernden steigt, anstatt abnimmt, wie es eigentlich von der internationalen Staatengemeinschaft versprochen worden ist. Mhm. Und Monsanto sagt jetzt, wir haben das Wunderrezept gegen den Hunger. Und zwar werden wir genmanipulierte Pflanzen an Bauern ausgeben. Und diese Pflanzen sind besonders widerstandsfähig. Sie wachsen auch auf trockenen Böden. Sie brauchen weniger Nährstoffe, sind widerstandsfähig gegen Insektenbefall. Was damit aber einhergeht, ist, dass die Bauern abhängig werden von Monsanto, wenn sie dieses Saatgut kaufen. Das heißt, Monsanto verkauft ihnen das Saatgut für genmanipuliertes Soja. Da müssen die Bauern aber auch gleichzeitig das passende Insektizid oder Pestizid kaufen, mit dem dieser Soja behandelt werden kann. Und gleichzeitig hat es aber noch gar keine wirklich langfristigen Beweise gegeben, dass die Erträge mit diesem Soja gestiegen sind. Wenn sich ein Kleinbauer dann diese Pestizide, das Saatgut nicht leisten können, stehen sie häufig dumm da, weil das Gensoja einfach jetzt nicht von ihren Feldern verschwindet, sondern es breitet sich im Gegenteil auch immer weiter aus. Also die Genpflanzen sind unkontrollierbar. Was auch wieder umweltpolitische Folgen hat, weil keiner genau weiß, was passiert eigentlich in 10 Jahren, in 15 Jahren, wenn sich gentechnisch verändertes Saatgut überall auf der Welt verbreitet hat.
Mhm. Und auch die Behauptung, dass es alles so widerstandsfähig ist, ist auch nicht unbedingt immer zu halten. Also in Südafrika gab es ja auch gerade so einen Fall, wo wie 80% der Ernte irgendwie überhaupt gar keine Samen erzeugt hat und ähnliche Fälle.
Genau, also solche Fälle kommen immer wieder, oder dass die Baumwolle zwar gegen ein bestimmtes Insekt dann resistent war, aber einen Pilzbefall hatte, gegen den keiner mehr irgendein Mittel hatte. Und in Indien Bauern ihre gesamte Ernte verloren haben, dann gesagt haben, sie wollen entschädigt werden von Monsanto. Monsanto natürlich sagt, damit haben sie nichts zu tun oder das ist nicht in ihrer Verantwortung. Mhm. Und gefährlich wird es halt dann wirklich immer, und das haben jetzt auch, gab es auch immer wieder Fälle, wenn sich dann die Genpollen ausbreiten auf andere Felder, sich dort kreuzen mit anderen Pflanzen oder dort Keime wachsen. Und Monsanto hat tatsächlich eine Monsanto-Polizei, die von Feld zu Feld läuft, dort Proben entnimmt, und wenn sie rausfinden, da sind da wachsen Pflanzen mit ihrem Saatgut, und sei es nur einzelne, dann verklagen sie den Bauern auf Entschädigung, dass sie unautorisiert ihr Saatgut verwendet haben. Aber die Natur kennt keine Grenzen. Die Pollen fliegen einfach, die Bienen bestäuben eine Blume auf einem Feld und fliegen zur Pflanze auf einem anderen Feld. Und so verbreiten sich Pollen. Und Monsanto hat aber den Anspruch, dass das dann alles ihnen gehört.
Mhm. Wie bekämpft man so ein Unternehmen? Den scheint ja irgendwie schlechtes Image irgendwie nicht zu schaden. Hat man so den Eindruck? Kann man auf die ähnlich Einfluss nehmen wie jetzt mit der Textilindustrie?
Ich sag, man muss da andere Wege gehen und setzt da ganz stark auf die Politik und sagt, es muss Regeln geben, die solche Konzerne einschränken, diese Macht dieser Konzerne. Und dass zum Beispiel der Genmais MON 810 in Deutschland verboten wird, ist eine wichtige Forderung von entwicklungs- und umweltpolitischen Nichtregierungsorganisationen. Also dieser neue oder dieser Genmais wird schon ausgesät in Deutschland. Da haben wir dasselbe Problem. Er wird auf einem Feld ausgesät, soll angeblich nicht aufs Nachbarfeld rüberfliegen, aber es wird er tun. Das heißt, er wird sich immer weiter ausbreiten. Immer mehr Bauern werden davon betroffen sein. Und was wir fordern, ist, dass das gestoppt wird, dass nicht weiter Genmais in Deutschland ausgesät wird. Und da wenden wir uns an die Politik. Also da muss die Agrarministerin Frau Aigner aktiv werden und ein Gesetz gegen diesen Genmais erlassen. Und dass das geht, haben andere Länder gezeigt. Also in Österreich ist dieser Genmais verboten, in Ungarn ist dieser Genmais verboten. Und diese Länder haben sich beispielsweise auch gegen die EU gerichtet. Also viele Politiker argumentieren immer, das widerspricht gegen EU-Recht. Mhm. Aber es scheint möglich zu sein, sich da auch mal gegen den Komplex EU auch mal zu wehren und zu sagen, nee, in unserem Land nicht.
Die stellen sich sozusagen auf den Kopf und sagen, ist mir jetzt egal, irgendwie, das ist ja einfach mal nicht gut für uns. Ja.
Und da ist die Politik gefragt, aber damit die Politik aktiv wird, bedarf es einfach den Druck der Öffentlichkeit. Und da sehen wir dann auch unsere Rolle, dass wir wieder viele Menschen informieren, was sind die negativen Auswirkungen von Genmais oder von genmanipulierten Organismen. Werdet aktiv, richtet euch an die Politik und dass wir dieses Thema kritisch in der Öffentlichkeit diskutieren, das ist unsere Aufgabe.
Wie erfolgreich ist denn diese Diskussion? Ich meine, man hat nun in Deutschland seit den 80er Jahren ja eigentlich eine beispiellose grüne Welle, zumindest so jetzt gefühlt, begleitet, nicht wahr? Die Grünen kamen ran, irgendwie Öko hat einen großen Stellenwert, wir haben schon hier die Ausbreitung der Naturläden, der dritte Weltläden und natürlich auch so des normalen Bio-Supermarkts. Da möchte man meinen, der Widerstand ist so ohnehin schon sehr hoch in Deutschland. Ist das eine falsche Wahrnehmung?
Würde ich nicht so sehen. Das ist keine falsche Wahrnehmung, sondern es ist eigentlich eine richtige Wahrnehmung. Die Deutschen sind extrem kritisch gegenüber Gentechnik. Und wenn man sich jetzt die Medienöffentlichkeit in den letzten Monaten anschaut, gibt es eigentlich nur kritische Berichte über die Auswirkungen von Gentechnik, also auch in den Mainstream-Medien. Und wie erfolgreich ist es? Also es wird momentan ernsthaft diskutiert und von Frau Aigner gibt es momentan ernstzunehmende Kommentare, dass sie das prüft. Und meine Hoffnung besteht wirklich, dass der Genmais verboten wird. Also ich glaube, diese Öffentlichkeitsarbeit, die passiert ist von den verschiedenen Organisationen, hat wirklich dazu geführt, dass Druck aufgebaut werden konnte. Und wenn man sich jetzt anschaut, die massive Zunahme von Bioläden in den letzten anderthalb Jahren, ist einfach ein ganz klarer Hinweis darauf, dass immer mehr Kundinnen darauf achten, was in ihren Lebensmitteln steckt, wie sie angebaut werden. Und sei es jetzt nicht unbedingt aus einem Solidaritätsgedanken, sondern einfach nur aus gesundheitlichen Aspekten. Also das spielt natürlich auch immer eine ganz große Rolle.
Ist die Biowelle nicht selbst auch wiederum ein Problem? Also ich habe gehört, dass die Nachfrage nach Bioprodukten mittlerweile so groß ist, dass sozusagen jetzt auch so eine Produktionswelle wieder zurückschlägt, gerade auch in Drittweltländer, die als potenzielle Produktionsorte dienen können und dass dort dann wiederum Felder in Bioproduktionsstätten umgewandelt werden, wo dann eigentlich auch wieder Kahlschlag quasi die Folge ist. Ist das ein Thema, was bei euch auch schon aufgeschlagen ist?
Es kommen immer wieder dann die verschiedenen Argumente, auch Bio ist schlecht für die Umwelt und Bio braucht mehr, mehr Platz, mehr Fläche, um anzubauen. Ich wäre da vorsichtig mit solchen Aussagen. Also das muss man sich, glaube ich, wirklich von Land zu Land anschauen. Und vor allem muss man sich dann nochmal überlegen, inwieweit, in welchem Verhältnis das steht dann zur industriellen Landwirtschaft. Also wenn man jetzt auf die Umweltaspekte eingeht, wenn man sich anschaut, wie hoch der CO2-Ausstoß ist bei der Produktion von bei der industriellen Landwirtschaft, dann wird schon deutlich, dass das auf jeden Fall massiv zum Klimawandel beiträgt. Ich glaube nicht.
Also die industrielle Produktion.
Genau, die industrielle Produktion. Also Massentierhaltung, Anpflanzen in Monokulturen, die Verwendung von Düngemitteln und Pestiziden.
Wasserverbrauch.
Wasserverbrauch. Also das geht alles einher. Und was ich glaube, und das sagen wir auch immer wieder im Textilbereich, wir müssen zum einen überlegen, was sind die richtigen Produktionsweisen. Zum anderen müssen wir aber auch die Quantität unseres Konsums überdenken. Also immer wieder ist die Frage, wie viele T-Shirts muss man im Jahr sich kaufen oder reichen da irgendwie vielleicht auch mal 2 T-Shirts? Wie viele Joghurts verschimmeln im Kühlschrank? Der Öko-Döner an der Ecke aus Biolandfleisch, wie sinnvoll ist das überhaupt, unser Fleischkonsum? Ist es notwendig, alle 2 Tage Fleisch zu essen, oder sollten wir überlegen, es reicht einmal im Monat oder einmal die Woche, oder ist nicht vegetarische Ernährung sowieso sinnvoller? Also ich glaube, wir versuchen dann irgendwie einen Weg zu finden, trotzdem alles so weiterzumachen wie bisher. Und ich glaube, wir müssen eher auch mal drüber nachdenken, wo können wir unseren Lebensstil auch ein bisschen einschränken. Und das ist mit Sicherheit schwierig und ein Thema, was nicht gerne gehört wird. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, aber davon sind wir auf jeden Fall noch weit entfernt. Also wir versuchen uns so ein bisschen durchzumogeln. was jetzt nicht erstmal per se schlecht ist, sich Alternativen zu suchen. Aber ich glaube, dauerhaft werden wir nicht darum herumkommen, auch uns ein bisschen mehr einzuschränken. Mhm. Also das hatten wir jetzt auch im vergangenen Jahr, wo wir uns zum Thema Agrokraftstoffe damit beschäftigt haben. Da war dann immer die Frage, ja, was wollt ihr denn? Also fossile Brennstoffe sind schlecht, und jetzt sagt er noch, die Agrokraftstoffe sind schlecht, weil die machen Hunger und die holzen den Regenwald ab. Und wie sollen wir uns fortbewegen? Und da ist dann auch wieder die Frage, ja, muss es sein, dass jemand von Berlin nach Bonn fliegt? Oder kann man da nicht auch mal den Zug nehmen? Kann man nicht das Fahrrad nehmen für bestimmte Strecken?
Oder das Internet.
Oder das Internet. Auf jeden Fall, glaube ich, da kommen wir wirklich dann auch an Grenzen und müssen uns überlegen, was können wir noch ändern. Ja.
Ja, wie groß muss man sich denn jetzt eigentlich in Kota so vorstellen? Ihr habt hier ein Büro in Berlin. Ist die Zentrale die einzige Zentrale, oder gibt es noch andere Büros?
Wir haben, unsere Hauptgeschäftsstelle ist in Berlin. Da sind wir zurzeit 9 hauptamtliche Mitarbeiter. Das sind dann unsere Länderprojektreferenten, das sind Campaigner, Fundraising, Geschäftsführung, Buchhaltung, und dann haben wir ein Büro in Dresden, sozusagen unser Regionalbüro. Mhm. Ansonsten arbeiten wir viel zusammen mit Praktikanten, mit freien Mitarbeitern, wir haben FEJler bei uns. Und dann auch ein Kreis von Ehrenamtlichen.
FEJ ist was?
Freiwilliges ökologisches Jahr. Also es machen hauptsächlich Abiturienten bei uns ihr freiwilliges ökologisches Jahr, dann ein Jahr nach ihrem Abitur.
Mhm. Da seid ihr sozusagen anerkannt, dass man das dort durchführen kann.
Ja. Mhm. Ansonsten haben wir eine Aktionsgruppe hier in Berlin, die schwerpunktmäßig Aktionen zum Thema saubere Kleidung, also Arbeitsstands in der Textilindustrie machen. Die gehen zum Beispiel, wenn es einen Fall zu H&M gibt, gehen vor H&M und machen dort Protestaktionen. Wir machen viel mit Straßentheater in dem Bereich.
Mit Straßentheater?
Genau. Also wir haben gemerkt, sich einfach vor H&M stellen und Flyer zu verteilen am Samstagnachmittag. Das schert den Shopper relativ wenig und haben uns überlegt, wir brauchen eigentlich andere Formen, um Aufmerksamkeit dann zu erreichen, und haben immer mal wieder was mit Pantomimen gemacht, mit kleinen Sketchen, wo Leute einfach stehen bleiben, gucken, hä, was ist das denn da eigentlich? Was
mit machen Sketchen, die jetzt was mit dem Thema zu tun haben?
Genau, thematisch. Mhm. Ja. Haben eine Nähfabrik aufgebaut und hatten dann eine Näherin an einer Nähmaschine sitzen und einen Aufseher, der die Näherin immer gesagt hat, du musst schneller arbeiten, und die Näherin war schon ganz erschöpft und ist fast vom Stuhl gefallen.
Habt ihr euch dann jetzt sozusagen auch alle als Schauspieler verdingt, oder habt ihr da irgendwie zusammengearbeitet mit einer Theatertruppe?
Nee, das macht die ehrenamtliche Gruppe, die Aktionsgruppe überlegt sich dann was, genau.
Okay.
Was wir auch gemacht haben im letzten Jahr mehrmals, was sehr gut angekommen sind, waren sogenannte Sleep-Ins. Gerade vor den Olympischen Spielen haben wir nochmal massiv auf die Arbeitsbedingungen der Sportartikelindustrie aufmerksam gemacht, sind mit einer Gruppe von 40 Leuten in einen Adidas-Laden am Hackischen Markt gegangen, und auf einem bestimmten Ton hin haben sich alle schlafen gelegt. Also man muss sich so vorstellen, die Leute sind einzeln reingegangen, sahen ganz normal aus, haben sich Turnschuhe angeschaut, T-Shirts. Keiner hat gemerkt, dass das eine zusammenhängende Gruppe ist. Mhm. Dann hat einer von den Aktivisten in eine Trillerpfeife gepfiffen und alle 40 Leute sind gleichzeitig eingeschlafen. Damit haben wir auch nochmal aufgezeigt.
Also auf den Boden gelegt.
Auf den Boden gelegt, einfach im Stehen eingeschlafen, sich auf einen Kleider-T-Shirt-Stapel gelegt. Damit wurde dann einfach nochmal ein schönes Bild sichtbar, was wir die Verbindung zu den Überstunden in den Nähfabriken hergestellt haben.
Also das Adressat in dem Moment war dann die anderen anwesenden Kunden.
Und die Presse. Also es war wirklich auch eine Presseaktion.
Achso, ihr habt denen sozusagen vorher schon was gesteckt.
Die Presse war eingeladen, es wurde gesagt, da passiert was in dem Laden, kommt vorbei. Also, und dann nach 30 Sekunden sind wieder alle aufgewacht und haben noch eine Protestpostkarte von Adidas gerichtet an Adidas hochgehalten und sie an der Kasse abgegeben, und dann sind alle wieder aus dem Laden raus. Also die Aktion hat keine 5 Minuten gedauert. Aber wir hatten super Pressebilder, wir hatten einen Fernsehbeitrag, also es war, hat einfach dann darüber, über diese Multiplikatoren der Medien einfach nochmal viele Menschen erreicht.
Gab es auch ein Gespräch mit den Mitarbeitern?
Ja, die Mitarbeiter haben das komplett abgelehnt, sich dazu zu äußern, haben an die Zentrale von Adidas verwiesen, die ja extra Beauftragte haben, die sich mit Sozialfragen beschäftigen.
Das heißt, die waren auch schon gebrieft für solche Fälle?
Kann man ja, das so sagen? Ja. Also gerade Adidas ist ein Unternehmen, was schon seit langem im Fokus steht, der Kampagne für saubere Kleidung, der Clean Clothes Campaign, mit denen wir auch immer wieder Gespräche führen. Aber wo ich sagen würde, es hat sich was bei Adidas-Zulieferern tendenziell verbessert. Das Thema ist auf jeden Fall auf der Agenda bei Adidas. Aber es hat, das geht wieder in dieselbe Richtung wie Greenwashing. Sie haben dann einen Beauftragten für Sozialfragen engagiert, der tolle Antwortbriefe an Protestbriefschreiber schicken kann und dann darstellt, was Adidas alles schon tut, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Aber es hat nicht wirklich was an den Strukturen geändert, an den Einkaufspraktiken.
Das heißt, der kritische Beobachter muss sozusagen lernen, die Propaganda von den tatsächlichen Fortschritten zu trennen.
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also
ihr spielt dabei eine Rolle.
Genau, also wir zeigen dann nochmal auf, wo was stimmt, was die Unternehmen sagen, aber wo tun sie es auch einfach sehr schönreden. Und man muss sich halt immer überlegen, so ein Unternehmen hat viel Geld, die sind geschult in Marketing und Werbung und die wissen, wie sie bestimmte Sachen aufgreifen, um den Konsumenten eigentlich wieder ein gutes Gewissen zu machen, wenn sie ihre Adidas-Turnschuhe einkaufen gehen.
Hm. Ja, wenn man sich bei euch einbringen will, Dann marschiert man wohin? Zu einem der Büros zum Beispiel?
Man ruft bei uns an, man kommt bei uns im Büro vorbei, man schreibt eine E-Mail, sagt einfach, woran man Interesse hat. Wir haben ja jetzt viele Themen genannt, zu denen wir arbeiten. Es sind verschiedene Länder, es sind die Frage der Arbeitsbedingungen, aber auch die Frage der globalen Landwirtschaft, der Ernährungssicherheit. Und am besten ist es einfach vorbeizukommen oder anzurufen. Die Adresse findet man auf unserer Webseite. Das ist www.inkota.de. Nochmal inkota.de. Mhm. Genau, und wir freuen uns immer über Unterstützer und es gibt immer was zu tun bei uns.
Also ihr sucht immer Praktikanten, Leute, die sich sonst irgendwie einbringen.
Genau, ja.
Aber diese Truppe von den 9 Leuten, die du nanntest, das sind sozusagen die auch hauptamtlich an allem.
Das sind die Hauptamtlichen, ja.
Mhm. Also doch eigentlich eine recht schlanke Organisation.
Ja, wir sind also aber im Wachstum. Wir haben dieses Jahr 3 neue Mitarbeiter bekommen. Also es ist schon so, dass Inkota momentan ziemlich zulegt.
Okay. Ja, die Themen werden euch sicherlich nicht ausgehen.
Nee.
Und die Arbeit dementsprechend auch nicht. Okay, super. Dann sage ich jetzt mal vielen Dank, Evelyn, für die Ausführung zum Inkota-Netzwerk. Eine weitere Organisation, die wir hier vorstellen wollten und jetzt auch vorgestellt haben beim Podcast diegesellschafter.de. Ich bedanke mich wieder mal beim Zuhören, würde mich auch freuen über Kommentare im Projektblog von diegesellschafter.de zu der Sendung mit Vorschlägen, mit Kritik und Anmerkungen. Ja, und ich freue mich, wenn ihr auch wieder reinschaltet und zuhört bei der nächsten Ausgabe auf diesem Podcast. Und ich sage Tschüss und bis bald bei Die Gesellschafter.